Nach dem Essen kriegst du dann Dusch, wirst nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Hallo und herzlich willkommen zur 237. Episode des Podcasts Wein für Wein. Mein Name ist Michael.
Und mein Name ist Katie.
Und wir sind zwei WeinliebhaberInnen, die jede Woche gemeinsam an Wein verkosten und die Geschichte zu erzählen. Das Spannende an der Sache ist wie immer, dass der eine nie weiß, was die andere mitbringt und umgekehrt. Das heißt, für einen oder eine von uns ist immer eine Blindverkostung zum Start. Und du weißt sicher noch, welchen Wein wir letzte Woche im Glas hatten.
Ja, das war eine Folge, die ich selber ganz gerne gemacht hätte, muss ich ehrlich sagen.
Tja.
Du hast mir das Käsebrot von der Tessa Maria Sprenger mitgebracht. Das ist ein Auxerrois aus dem Kraichgau. Und nein, von beiden habe ich nicht wirklich viel gewusst. So ehrlich muss ich sein, aber die Tessa habe ich halt schon auf dem Schirm gehabt und auf der Liste gehabt. Naja, und jetzt habe ich mich natürlich gefreut, diese Geschichte zu hören, diesen Wein im Glas zu haben. Und ja, ich freue mich drauf, was jetzt noch von ihr kommt alles.
Oh also, ja.
Vorfreude ist sehr, sehr groß.
Oh ja, richtig cool, was die Tessa da so macht. Und auf ganz, ganz kleinem, wenig Hektar, zwar insgesamt will sie irgendwann mal machen, einer ist sie jetzt. Also das ist schon wirklich ganz, ganz Kleinstbetrieb quasi. Aber halt richtig, richtig spannend. Ganz alte Reben und halt Kraichgau ganz im Norden. Hat man halt gar nicht am Schirm.
Nein, absolut nicht.
Auxerrois sowieso nicht. Also weil halt eine Rebsorte, die kaum irgendwie reinseitig ausgebaut wird. Und was die Tessa da draus macht, ist schon faszinierend.
Absolut. Auch nicht rebsortentypisch, muss man dazu sagen.
Richtig.
Aber nachdem die meisten von uns diese Rebsortentypizität ohnehin nicht kennen.
Ja, die Frage ist auch, ja, wer kann da wirklich, gibt es überhaupt eine Rebsortentypizität in dieser Stilistik? Ne? Weil, wenn du das,
nicht wirklich ist die Antwort.
Ja, voll, wenn du das nicht angreifst und nicht schönst und nicht groß schwefelst und nicht filtrierst und sonst was, dann ist halt die Frage, ja, ist das dann Rebsortentypizität quasi, wenn ich das alles mache?
Ja. Yes, auf jeden Fall sehr, sehr schöne Geschichte und wie schon gesagt, große Vorfreude drauf, was die Tessa da jetzt noch macht.
Ja.
Und drauf, dass es vielleicht irgendwann mal ein bisschen mehr von ihrer Weine gibt, sodass ich was kaufen kann. Anyways.
Not gonna happen, aber man muss sich halt bemühen.
Yes.
Dann geht das schon.
Gut, neue Folge, neuer Wein in deinem Glas.
Yes, rot, ein bisschen trüb.
Jawohl.
Schaut schön aus. Nein, so ein, ja, durch die Trübung nicht ganz durchsichtig, aber sonst relativ hell.
Genau.
Eher so Granatrot-Geschichte da fast.
Yes.
Mhm. Sehr schön. In den mittelgroßen Zaltus.
In den mittelgroßen
Zalto-Bordeaux quasi.
Bordeaux-Zaltus, genau. Damit er ein bisschen mehr Platz hat.
Und die Nasen hat schon ein klares Bild.
Die Nasen also, hat ein sehr klares Bild.
Ich dürfte jetzt auch mal reingerochen. Und ich würde jetzt deutschen Spätburgunder callen.
Jawohl, call it, do it.
Weil also die Nasen gibt man halt das sofort.
Recht für archetypischer Richter,
nice.
Deutscher Spätburgunder.
Nein,
auch nicht.
So, das ist
genau
so klar. Wow, cool. Also ja, ich meine natürlich, du hast die Farbe, die natürlich noch ein bisschen in dieses Pinot-Thema
schon,
reingeht.
Aber ich wage mich zu wetten,
ja,
wenn du das
ja
in einem schwarzen Glasl kriegst, trotzdem
fix
callst du sofort deutscher Spätburgunder.
Ich glaube ja, ja, vielleicht bist du im schwarzen Glasl dann nochmal trotzdem off, weil du halt die Farbe dazu gar nicht hast und nicht einmal weißt, dass es rot ist quasi.
Ich glaube, bei der Nasengang hat das.
Ich glaube auch, aber ich bin auch froh, dass es kein schwarzes Glasl ist. Aber
na
ja
gut, erzähl mir ein bisschen was davon.
Okay, also du hast sofort dieses klassische Sauerkirsche, ein bisschen dunkler, ein bisschen intensiver, das da rauskommt, das sehr, sehr prägnant ist einmal vorne. Du hast diese Würze dazu, so einen leichten Ticken, der in diese, ja, eher in Richtung Holzwürze so ein bisschen
ja
geht, das da dazu kommt, das ich gerne einmal auch da verbinde, wenn ich halt richtig, wie du richtig schön gesagt hast, archetypischen deutschen Spätburgunder im Glas habe. Das ist immer so, du spürst einen dicken Holz, finde ich, und du spürst halt diese schon saftige Sauerkirsche,
yes,
ein bisschen dunklere Sauerkirsche quasi.
Also ein bisschen eine dunklere Würze da dabei, ein bisschen ein Ticken Fleischiges
voll,
tatsächlich
voll,
darunter.
Genau, so ein bisschen was nicht wahnsinnig Reduktives, aber halt so leicht diese fleischige Reduktionsanklänge.
Und das spielt für mich alles in dieses, das ist
ja
wahrscheinlich deutscher
ja
Spätburgunder rein.
Voll.
Das sind lauter so Anklänge, die mich immer daran erinnern, dass es das sein kann.
Ja, so ein bisschen Kräuterwürze dazu
ja
trotzdem, dass das ein bisschen nochmal in diese Frische auch treibt. Ganz schön. Aber insgesamt schon eher in der, auf der dichteren, auf der jetzt aromatisch volleren Richtung.
Ja. Der ist auch schön offen jetzt schon. Also ich war natürlich vorher auch schon ein bisschen
ja
offen, jetzt war er dann kurz in der Karaffe, nur mal. Aber das braucht er ein bisschen.
Mhm. Glaube ich, ja. Weil ich meine, nachdem da immer noch so ein Reduktionskern da ist, ja, hat das wahrscheinlich davon noch ein bisschen mehr gehabt. Mhm. Aber das ist jetzt richtig schön offen, ja.
Ich finde auch.
Es hat auch so einen dicken, was Florales in diese ganze Veilchen, ja, genau. So Richtung. Drüber, voll. Aber schön. Und zieht dann schon richtig geil ein. Das ist halt auch wieder, finde ich auch wieder sehr typisch für deutschen Spätburgunder.
Ja.
Das schreit halt schon noch, hey, ich habe da schon ordentlich Saftigkeit drunter, du willst mittrinken.
Ja.
Finde ich schon gut. Mhm. Doch um Gaumen zu Beginn um einiges heller, um einiges feiner, leichter, weniger von dieser Reife, die sich da in der Nase schon durchklingen lässt, quasi diese,
genau,
diese reif gelesene Frucht quasi, die ich da kriege von den Sauerkirschen, das geht zuerst ein bisschen in Richtung Cranberry.
Mhm.
Dann finde ich, macht es einen Bogen, wo wieder durch diese Holzwürze auch eingebaut quasi, wo das wieder ein bisschen dichter wird alles. Und dann schiebt er so richtig Eisen hintausse.
Stimmt, ja.
Also diese Mineralität zieht es dann wieder zusammen und schiebt. Sehr schön. Auch sehr kantig und trotzdem rund in sich. Also ich finde es ein schönes Spiel zwischen den Strukturen so ein bisschen. Das Tannin ist fein,
ja,
aber die Säure und dieses Eisenhaltige schiebt dann so richtig durch.
Ja, ich finde, dieses Tannin kommt zwischendurch einmal, hält sich dann ein bisschen fest, aber ist in sich sehr, sehr fein. Und insgesamt ist dieser Wein in sich sehr auf der nicht breiten Seite, sondern sehr auf der feineren Seite. Voll.
Ganz viel im Cranberry,
genau,
ganz viel von dieser hellen Frucht.
Und du hast schon gesagt, das ist nicht 100% das, was sie in der Nase, nein, ankündigt. Genau. Also du hast wahrscheinlich gedacht an was von der Konsistenz her vielleicht ein bisschen mehr Richtung, also in Richtung Jülg oder sowas in Richtung geht. So ein,
ja,
bisschen auf der,
genau,
wärmeren Seite.
Genau, ein bisschen extrahierter hätte, ja, jetzt da von der Nase her erwartet. Ein bisschen dichter, ein bisschen, ich meine, du spürst die Holzwürze, aber du spürst nicht diesen harten Holzeinsatz.
Mhm.
Und das sagt halt eher, ja gut, das Ding ist halt einfach neu jung und das braucht halt noch ein bisschen mehr Zeit. Dann integriert sich das wahrscheinlich nochmal einen dicken Feiner.
Mit Sicherheit, ja.
Aber insgesamt mit dieser Eisenhaltigkeit, mit diesem Cranberry, super auf der eleganten Seite. Das macht eine Rundung, aber das schiebt dann komplett aus und wird sehr, sehr grad, fast karg hintaus.
Ja, finde ich,
was sehr viel Trinkfluss natürlich wieder fördert und halt sagt, ja passt. Nächster Schluck.
Ist auch jahrgangsspezifisch, muss ich sagen. Hast du irgendeine Form der Einordnungsmöglichkeit für dich jetzt? Kommt irgendein Name in deinen Kopf? Ich weiß auch nicht, ob du das schon viel im Glas gehabt hast,
nein,
muss ich sagen.
Nein, gar nicht. Also Name, muss ich sagen, gar nicht, weil ich diese Art von, das hat schon Holzeinsatz. Also das ist nicht auf der ultimativen Funky-Richtung, hat,
nein,
gar nichts davon. Kommt trotzdem dann sehr auf dieser eleganten, kargen Seiten daher. Puh, schwierig. Also.
Oder der lokale Einordnung.
Ja, ich konnte mir grundsätzlich vorstellen, aber ich weiß halt nicht wer, dass das eher so in Richtung Franken oder sowas geht, weil es halt trotzdem dieses Kargere hat.
Interesting.
Also in Richtung Fürst so ein bisschen offen, weißt du, wie ich meine?
Ja.
Dafür fehlt mir für Fürst selber natürlich die komplette Struktur.
Fürst selber haben wir ja schon gehabt im Podcast.
Auch,
ne?
Das, ja.
Auch das würde das nicht erlauben.
Selbst wenn ich das jetzt ausschließen würde. Quasi.
Aber ja, Fürst hat ja dieses geballte
Tanninstruktur, ja,
ganz genau. Ja.
Und das ist ja schon eher dafür gemacht, dass es jetzt dann in den nächsten paar Jahren mal trinkbar ist,
so
und
ist
nicht
es
dafür, dass ich das 10 Jahre weglegen muss und erst dann wird es irgendwie,
genau,
dann richtig spannend. Hm, schwierig, aber ich hätte jetzt per se nicht in die Pfalz dann.
Nein.
Weil es dafür also zu fein ist, zu geradliniger ist.
Da fällt
ist
mir auch die Wärme drinnen.
Ja, genau, voll. Was natürlich immer geht, ist irgendwie halt das dann in Richtung Bodensee runterzustecken von diesem kühle Aspekt her.
Aha, spannend.
Aber wissen die auch nicht, wohin?
But who?
Naja, das ist sowieso noch die Frage, aber ich weiß ja gar nicht, wer. Von dem,
ja.
Also ich handle mich mal die,
ja,
einzelnen,
ja,
Regionen ab.
Du gehst willentlich sehr weit rum um Baden natürlich, verstehe
ja. Ja, weil Baden grundsätzlich oft einmal ein bisschen
wärmer
mehr Dichte und mehr Wärme,
ja,
mitbringt. Aber gut, gibt es auch dort Ecken natürlich, die das ein bisschen schöner können.
So ist es, genau.
Gibt ja genug Beispiele, aber
yes,
die gingen dann für mich meistens eher in diese bisschen naturweinigere Richtung, deswegen Hätte ich jetzt per se dort auch nicht hingesetzt, aber ja. Ist es Baden?
Nein. Okay. Ich wollte es noch ausdiskutiert haben.
Guter Curveball, danke dafür.
Sehr gerne. Aber was ist denn neben Baden so los? Gibt es da noch was?
Ach so, ist das Württemberg?
Ja, das ist Württemberg. Ja, haben wir bis jetzt auch noch nicht so oft gehabt im Podcast. Richtig. Deswegen haben wir gedacht, jetzt wird es mal wieder Zeit für was Württembergisches.
Schön.
Ja.
Und kein Trollinger, kein Lemberger, sondern...
Kein Trollinger, kein Lemberger.
Das Württemberg, schön.
Yes.
Puh, wer macht das so?
Gute Frage.
Und beantworten wir es lieber drin, weil...
Wir haben den Namen im Podcast schon mehrfach gehört. Also das war eine Geschichte, die jetzt einfach immer erzählt gehört.
Warte mal, lass mich kurz überlegen. Also im Glas gehabt habe ich das wahrscheinlich noch nicht, gell?
Weiß ich nicht. Ich glaube aber nicht wirklich, ne?
Name im Podcast schon öfter gehört. Was mir einfällt, ist Wörwag.
Nein.
Was mir einfällt, ist... Was mir einfällt, ist Schneidmann.
Oh.
Besser?
Ja, besser.
Ah, nice. Okay, ja gut, nein, habe ich tatsächlich noch nie im Glasl gehabt.
Ja, ich habe mir es gedacht.
Ah, schön.
Kommt nicht so oft zu uns runter tatsächlich.
Rainer Schneidmann.
Rainer
sauber.
Schneidmann. Yes. Eine Geschichte, die wirklich schon erzählt gehört bei uns im Podcast. Es ist einfach so. Der ist nämlich schon also ein bisschen einer der wenigen, die Württemberg in den 90ern und 2000ern ein bisschen aus der Versenkung rausgeholt haben.
Und auf die Karten gebracht haben.
Und auf die Karten gebracht haben und wie das Ganze funktioniert hat und was da so drinnen steckt und wieso wir jetzt einen Spätburgunder und keinen Lemberger und keinen Trollinger im Glas haben, das erzähl ich dir gleich.
Ah, schön.
Yes.
Ich bin sehr gespannt, weil ich weiß ganz wenig.
Ich hab's
nur
gedacht.
Halt diese Rundum-Dumm-Geschichten, was wir so ein bisschen im Podcast gehört haben und so heute halt, ja einmal eine Biografie durchgelesen oder so. Mhm. Weil natürlich waren die Weine auch schon öfters mal in einem Weinkorb und
hast du es noch nie bestellt gehabt tatsächlich?
Ich habe es noch nie bestellt gehabt, aber immer wieder im Kopf gehabt und so.
Ja.
Und immer mal wieder irgendwo geschaut gehabt. Und dann war aber immer der Wein, der mich am meisten interessiert hat, auch nicht da und so.
Ja,
und das
ja,
hat
ja.
immer dann, ja, hat es immer ein paar Hürden gegeben, die das dann nicht möglich gemacht haben quasi. Aber
yes.
War schon nahe dran. Schön.
Ja, ganz vorneweg muss ich ja gleich nochmal ein Dankeschön an einen Hörer schicken, der mir die Schneidmann-Weine ans Herz gelegt hat und insbesondere auch die Spätburgunder ans Herz gelegt hat. Ansonsten hätte ich wahrscheinlich, wenn ich es bestellt hätte, nur Lemmler, Lemberger oder sowas in Richtung bestellt und dann vielleicht noch Trollinger mit dazu oder sowas in Richtung. Aber ich wurde darauf hingewiesen, dass schon Spätburgunder, wenn es um einen Rainer Schneidmann geht, eigentlich so ein bisschen vorne stehen muss.
Cool. Ich hätte auch eher Trollinger im Kopf gehabt irgendwie, ja. So, weil das war irgendwie eine Zeit lang, hat es dieses... Ich glaube, das hat eh der liebe Milton Sidney gehört.
Der pusht das.
Die haben das gut gepusht, immer Trollinger Schneidmann.
Yes.
Ja, deswegen war das öfters auf meiner Liste, aber das ist immer ausverkauft gewesen.
Ja, ja, ganz genau. Aber der Tipp ist eben schon vor einiger Zeit gekommen. Das ist vielleicht schon ein gutes Jahr her mittlerweile.
Oh.
Tatsächlich daraufhin, dass der Bernd, unser Tippgeber, die erste Lassack-Folge gehört hat und gesagt hat, ihr redet da ja über Ellwanger und ihr redet da über Schneidmann, macht mal Folgen über die.
Ja, gescheit.
Und das war jetzt einfach schon lang, lang auf meiner Liste und dann habe ich irgendwann einmal durch die Schneidmann-Weine mitbestellt und die Folge selber ist jetzt in the making seit vor Weihnachten irgendwann einmal und jetzt haben wir es geschafft, dass wir telefonieren. Deswegen ist das jetzt eigentlich perfekt ausgegangen. Nur was vorneweg, mit dem Rainer müssen wir eigentlich Podcast-Folgen machen, wo er vor dem Mikrofon sitzt, weil der Mann kann reden. It's wild.
Ja, und der hat wahrscheinlich auch die eine oder andere Geschichte zum Erzählen, ne?
Ungefähr 5 Millionen. Das, ist, mich, das ist einer der Podcast-Folgen, die ich geschrieben habe und dann gekürzt habe. Weil ich mir dachte, ich kann keine eineinhalb Stunden jetzt reden da. Es gibt 5 Millionen Schott. Geschichten. Aber es ist erstens einmal eine Geschichte, die ich sowieso jetzt einmal erzählen will. Und dann zweitens will ich eine Podcast-Folge mit dem Rainer. Aber es war es eh schon.
Ja, sehr gut.
Jedenfalls, mit dem Rainer sind wir wieder zurück in der Umgebung von Stuttgart, genau in Fellbach, wo wir ja in der Folge 47 mit den Aldingers schon einmal waren. Das war unsere allererste Deutschland-Folge. Und wer gerne einen Deep Dive in die Podcast-Historie und in die Region rund um Fellbach hören möchte, der begibt sich bitte zu dieser Folge. Wir machen das jetzt nicht nur einmal.
Ja, sehr gut.
Genau, weil der Deep Dive in die Folge vom Rainer ist lang genug. Macht euch keine Sorgen. Gut, genug des Hausmeisterlichen. Los geht's mit unserer Geschichte vom Weingut Schneidmann. Wir sind hier am Rande von Fellbach. Das ist neu genug an Stuttgart dran, um eine eigene U-Bahn-Station zu haben. Und trotzdem schaut es dann beim Rainer aber so aus, als würde er direkt am Dorf wohnen.
Mhm.
Also du hast den Blick auf die Weingärten, den Wald in der Ferne. Und bei der Familie Schneidmann hat der Weinbau schon wirklich, wirklich lange Tradition. So schaut er dann das Weingut selber aus. Das ist ein kleiner Hof. Er ist auch wirklich im Ort geblieben, obwohl sie durchaus die Option gegeben hätte, aufs grüne Feld zu bauen. Aber du wirst unter anderem hören, wieso er verbunden ist mit dieser alten Architektur. In die Bücher, sagt der Rainer, lasst ihr diese Tradition, diese Weinbautradition ungefähr 500 Jahre zurückverfolgen. Der Rainer hat dann nur ein bisschen mehr Ahnenforschung betrieben und hat herausgefunden, dass es in der Oststeiermark aber Familien mit dem Namen Schneidmann gegeben hat, die anscheinend dann irgendwann einmal rübergewandert sind in schöne Württemberg oder bis in schöne Württemberg. Und deswegen glaubt er, dass die Weinbautradition nur viel weiter zurückgeht als die 500 Jahre. Aber wir nehmen einmal die 500, ne?
Ist ja schon mal nicht schlecht. Kein schlechter Start.
Finde ja. Gut, zurück in die Gegenwart. Beziehungsweise in die 50er Jahre, als der Papa vom Rainer sich als junger, ambitionierter Weinbauer bewiesen hat und mit seiner Arbeit und mit der Teilnahme an Wettbewerben sogar ein Studium, also einen Studienplatz in Geisenheim gewonnen hat, das Stipendium. In die 50er. Ja?
Not bad.
Hin hat er aber nicht dürfen, leider, weil daheim war genug zum Schaffen.
Okay.
Da war genug zu arbeiten und dementsprechend hat er dann doch nicht gehen dürfen und das dürfte ihm schon ein bisschen weh da haben. Schon damals wäre also offensichtlich sehr viel Potenzial für Großes da gewesen, aber das ist ja dann doch irgendwie nicht ganz ausgegangen. Es waren ja nur die 50er Jahre, ne? Also generell die wirtschaftliche Situation in Deutschland auch nicht die allerschönste. Da musst du mal schauen, dass du irgendwie selber weiterkommst und das war halt dann doch das, was am Schluss passiert ist. Wenn wir vom Weinbau reden, dann sind wir im Fellbach der 50er natürlich beim Thema Genossenschaften. Mhm. Und zwar ziemlich ausschließlich. Die dominieren da alles, sind strukturgebend und ja, dementsprechend arbeitet der Papa mit den Genossenschaften und in der Genossenschaft. Und in die 80er, da kommen dann die Hochzeiten der Württemberger Genossenschaften. Man ist wirtschaftlich extrem erfolgreich. Die Winzer in der Region haben, hat der Rainer erzählt, teils das höchste Einkommen pro Hektar in ganz Deutschland.
Mhm.
Über Mosel, über solche Sachen. Was natürlich unvorstellbar ist heute.
Ja, klar.
Aber damals war das extrem beliebt. So wie auch Franken seine Hochzeiten gehabt hat, früher mal, und dann halt nicht geschafft hat, dran zu bleiben, war es auch bei Württemberg genauso. Damals in die 80er war es allerdings so, dass der Papa vom Rainer einen der größten Betriebe in der Genossenschaft gehabt hat, also einfach die meisten Hektar. Und dadurch hat er da sehr, sehr gut Geld verdienen können.
Ja,
und dann war er so ein bisschen versöhnt mit dem Ganzen. Also die Wehmut über das, was hätte sein können, hätte er Geisenheim besucht und so weiter, dürfte sich da vielleicht ein bisschen gelegt haben. Ein wenig zwickt den Rainer heute offensichtlich, das hat er selber erzählt, nur dass die Zeit, wo Württemberg wirklich am erfolgreichsten war, jene war, wo die Weine am schlechtesten waren.
Mhm.
Das ist ein direktes Zitat von ihm. Er sagt, es war halt eigentlich Irrsinn. Ne? Trollinger halbtrocken.
Es ist halt meistens so, da wo es richtig rennt, da geht es halt dann darum, dass du möglichst alle zufrieden stößt und das ist meistens dann halt nicht das beste einzelne Produkt.
Ne? Yes. In die 90er war der Zauber dann allerdings schon wieder vorbei. Württemberg hat sich vielleicht ein bisschen zu sehr ausgeruht auf dem Erfolg. Die haben halt dann nichts gemacht, nichts anderes gemacht. Haben dann doch recht schnell den Anschluss verloren und haben die Preise auch nicht hochgekriegt. Damals, sagt der Rainer, hat man halt geglaubt, dass man mit Trollinger halbtrocken die Welt glücklich macht für immer. Und der allgemeine Trend ist natürlich komplett davon weggegangen. Also in die 90er kommt dann natürlich die Rotweinzeit, Schwere, da kommt Bordeaux und so weiter und so fort. Und damit hat das halt alles überhaupt gar nichts zu tun. Und damit bleibt Württemberg komplett auf der Strecke. Da hat auch keiner in der Genossenschaft irgendwie versucht, jetzt groß was zu reißen und groß was umzubauen.
Hey,
weil es hat ja immer funktioniert.
Genau, wenn es funktioniert, da dann den Schritt zu setzen und was anders zu machen, ist immer das Schwierigste.
Tja, das war nicht unbedingt ausschließlich der Grund dafür, dass der Rainer und sein Bruder den Weinbau vom Vater eigentlich nicht übernehmen wollten, aber geholfen hat es halt auch nicht, dass es in den 90er dann nicht mehr gut ausgeschaut hat. Der Bruder vom Rainer hat große gesundheitliche Probleme gehabt. Die kannst du halt als Weinbauer einfach nicht leisten. Das geht halt nicht. Und der Rainer war zwar körperlich extrem fit, aber der wollte halt ganz fix Architektur studieren. Also der war immer Architekturnerd, dem hat das immer extrem taugt. Und ja, damit war es für ihn eigentlich klar, nach dem Abi, sobald es geht, Architekturstudium in Stuttgart. Davor hat er aber allerdings nur zur Bundeswehr nach Ingolstadt müssen. Und sein Zugführer damals war auch Top-Sportler, das heißt, er hat sich extrem gut verstanden mit dem Rainer, die haben dann ein bisschen gemeinsam trainiert und dementsprechend hat er, sagen wir mal, ein paar Boni gehabt, ein paar Vorzüge gehabt dort und ist deswegen auch auf einer gemütlichen Position im Offizierscasino gelandet, soweit es halt gemütliche Positionen bei der Bundeswehr gibt, aber Offizierscasino,
ja, das
geht
schon. Das ist schon, glaube ich, ganz gut, ja.
Genau. Und das war für den Rainer tatsächlich sehr schicksalshaft, weil einerseits hat er die Möglichkeit gehabt, dass er alle zwei Wochen heimfährt, nicht irgendwo gelandet ist, wo er dann halt bleiben muss, sondern alle zwei Wochen heimfährt und dem Papa helfen kann, am Hof. Und andererseits ist er dort zusammengekommen mit einer ganzen Reihe an tollen Köchen und Gastronomen, die halt damals gerade in Ausbildung waren, aber halt bei so Sachen auch wie, was weiß ich, Traube Thunbach und so weiter, also wirklich aus der Spitzengastro kommen und die haben ihn komplett mitgerissen.
Ah, cool. Okay.
Also das war sein erster Berührungspunkt. Er hat gesagt, wenn er früher mit dem Papa in den Keller kosten gegangen ist, dann war er halt der Lemberger und der Trollinger halbtrocken, da war sonst nichts. Also da war jetzt kein Fine-Wine-Bezug in dem Sinne da.
Ja, klar.
Aber da im Offizierscasino, da ist er gekommen, der Feinwein-Bezug und generell auch der Gastronomie-Bezug.
Das ist auch lustig, ich glaube, da kommen halt trotzdem alle möglichen Leute aus den unterschiedlichsten Ecken zusammen, weil die müssen da halt alle hin.
So ist es.
Und wenn du da dann ein bisschen Glück hast und wenn dabei hast, der was halt was macht, was für dich vielleicht spannend sein könnte, dann kommst du auf ganz neue Sachen. Ja, cool.
Er hat gesagt, das war wirklich eine komplett neue Welt, die sie ihm da eröffnet hat. Mit seinen Kameraden hat er dann eine Toskana-Tour gemacht, very 90s natürlich. Und ist dann mit 19 in Florenz auf dem Balkon gesessen, hat richtig guten Wein in der Hand gehabt, den sie sich da halt gemeinsam irgendwie geleistet haben. Und dieses Gefühl hat dann nicht mehr loslassen. Und ich glaube, wenn du das erlebst, mit Freund gemeinsam nur dazu, das kann halt schon dein Leben leicht ausrichten.
Ja, ja, sicher. Da kommst du nicht mehr raus.
Yes.
Du wirst dich dann nicht zurück wieder setzen und sagen, ja passt, ich saufe da jetzt lustig Trollinger halbtrocken.
Ganz genau.
Das geht sich halt nicht aus.
So war es für Emma wirklich. Und wie schon gesagt, während der Zeit bei der Bundeswehr hat er dann dank seiner Positionierung im Offizierscasino alle 2 Wochen heim und beim Papa arbeiten dürfen. Und das war plötzlich ganz anders als früher. Früher hat er halt die Kinder wie mit dich zugeschaut, wie es kicken gegangen sind, Fußball spielen gegangen sind. Und er halt im Weingarten hat helfen müssen. Das war halt komplett uninteressant.
Auch, ja.
Genau. Und plötzlich hat dieses Winzer-Dasein auch mit diesem Kontext, den er jetzt gehabt hat auf einmal, viel mehr Sinn gemacht. Plötzlich war da auch mehr Interesse von seiner Seite dafür, wie funktioniert denn das jetzt wirklich da draußen im Weingarten?
Na klar,
das hat er vorher nicht gehabt.
Siehst, was da alles dahinter sein kann,
genau.
Ist natürlich was anderes. Mhm.
Und dann ist die Entscheidung eben doch gegen das Architekturstudium, wo er sich sogar schon inskribiert gehabt hat, gefallen und für die Winzerlehre. Rat einmal, wo er die Winzerlehre gemacht hat. Wir haben in Württemberg wie viele Namen, wo man die Winzerlehre machen kann, wenn es keine Genossenschaft ist?
Auch wieder Ellwanger.
Ellwanger. Exactly. Die Lehre hat er beim Bernhard Ellwanger gemacht, der damals natürlich sehr konservativ gearbeitet hat, aber das war jetzt schon ein Winzer, das war keine Genossenschaft.
Klar.
Und auch da siehst du schon, wie weit der Rainer damals gedacht hat, weil das Naheliegendste war für er hundertprozentig gewesen.
Genossenschaft
und passt. Fellbach hat eine, let's go.
Hast auch schon die Connections über den Papa, ne?
Also exakt.
Kommst sicher rein, kriegst sicher eine gute Position.
Ja. Stattdessen Ellwanger, Winzer, eigene Ideen, anders als das, was die anderen machen.
Cool.
Und trotz dieser doch konservativen Arbeitsweise und Einstellung, sagt der Rainer, war der Bernhard damals der beste Ausbilder für ihn. Und nach der Lehre ist es dann auch dorthin gegangen, wo der Papa nie war, Geisenheim.
Mhm.
Also das hat er dann auch gemacht. Irgendwie hat er es auch geschafft, Geisenheim tatsächlich in die 6 Semester zu machen.
Oh.
Das haben wir ja seltenst irgendwo gehört, tatsächlich.
Habe ich gar nicht gewusst, dass das geht.
Es geht. Ich habe auch gesagt, wie? Und er so, ja, okay, es hat halt damals nur kein Praxissemester gegeben, das hilft dir vielleicht ein bisschen dabei, dass du das nicht ganz so weit nach hinten schieben musst, aber ganz ehrlich, Geisenheim in 6 Semestern nur selten, habe
ich das
gehört. Ich kann mir
nicht vorstellen, dass damals weniger verkostet worden war.
Nein, ist es also nicht. Aber
ich bin mir nicht sicher, ob es immer an die Praxissemester wirklich liegt.
Weiß ich nicht. Er hat jedenfalls das Beispiel gebracht, dass es halt damals noch keine Praxissemester gegeben hat und dass das ein Vorteil für ihn war, mehr oder weniger. Aber die Praktika an sich hat er sich nicht gespart.
Mhm.
Obwohl der Papa daheim schon so ein bisschen drängelt hat nach Geisenheim, weil das sind halt dann trotzdem 3 Jahre nochmal extra.
Mhm.
Ne? Und er hat es erst als Abi gemacht, dann Bundeswehr, dann Geisenheim. Also dann Lehre, dann Geisenheim. Das heißt, er war da schon, was, 25 oder sowas in der Richtung,
was
er gewesen sein, 26, Mitte 20, sagen wir mal. Und der Papa hat gesagt, so, ich schau mal aus.
Jetzt war es am bald Zeit, ja.
Genau, aber er hat sich dann noch 2 Praktika, ich will gar nicht sagen, gegönnt. Er wollte dann einfach dann nochmal ein bisschen die Welt sehen quasi.
Mhm.
Und einmal war er in Südtirol, wo vielleicht die allgemeinen Umstände des Weinguts nicht die allerschönsten waren. Wir belassen es jetzt einfach mal dabei. Die genauere Geschichte brauchen wir nicht diskutieren. Aber die allgemeinen Umstände waren nicht die allerbesten. Das hat aber dazu geführt, dass er gleich einmal extrem viel Verantwortung übernommen hat. Also das Ding wirklich zu einem großen Teil alleine geschupft hat. Und dadurch sehr viel gelernt hat.
Naja, klar.
Klar, immer dann, wenn du ins kalte Wasser geschmissen wirst und schwimmst, dann lernst du halt einfach unendlich viel.
Naja, und auch wenn es scheiße ist, solange du nicht dort fix dann bleiben musst, sondern da wieder einen Ausweg hast, lernst du halt einfach wirklich viel. Ja.
Und so dürfte es auch gewesen sein. Der Bezug zu Südtirol ist übrigens gekommen durch einen Südtiroler Studienkollegen, der dann zwischendurch einmal Kellermeister von der Thialana Kellerei war und den großen Richtungswechsel dort verursacht hat, also Stichwort Quarz und Co.
Mhm.
Schon grundsätzlich auch kein schlechter Studienkollege gewesen, sagen wir mal so.
Der scheint sich schon was überlegt zu haben.
Yes. 1994 ist dann der Rainer nochmal nach Neuseeland gegangen, also sein 2. Praktikum. Und auf meine Frage hin, wieso er denn jetzt ausgerechnet das ausgewählt hat, hat er gesagt, weil es am weitesten weg war.
Mhm. Mhm.
Damals war komplette Aufbruchstimmung in Neuseeland. Cloudy Bay hat es schon gegeben, aber sonst halt nicht besonders viel.
Mhm.
Das Winemaking war damals in großen Teilen noch rudimentär und oder wild. Also sehr, sehr, sehr wild. Und auch bei den großen Betrieben. Und bei genauso einem war er damals, er war bei Morton Estate. Oder bei Morton Estate, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, das Ding hat 160 Hektar gehabt. Hm. Und das aber nicht unbedingt in der Nähe. Teilweise waren die Weingärten 400 Kilometer weit weg von einer anderen Insel.
Oh. Mhm. Okay, das ist unpraktisch.
Das ist nicht praktisch, aber umgesetzt haben sie es folgendermaßen. Die Trauben sind in der Nacht geerntet worden, damals schon, weil es damals schon relativ warm war in Teilen.
Ja.
Dann sind sie auf einen Laster gekommen, auf so einen Muldenkipper. Dann sind sie auf eine Fähre gekommen, auf einen Zug gekommen, auf eine Fähre gekommen, auf einen Zug gekommen. Ja, ist das alles so richtig? Let's go, let's go. Und dann nur mal auf einen Muldenkipper, auf einen letzten. Und der hat es dann aufgeführt zum Weingut, diese Trauben. Und dann sind die einfach mal in die designierte Mulde gekippt worden, die halt ein bisschen ausgekleidet war, wo dann so ein Stock eingeschlagen war mit welche Trauben das jetzt sind.
So fuck.
Und die erste Ladung unten war halt, das war sowieso schon ein bisschen agat, aber dann war es halt,
ja.
Das war schon fertig fermentierter Most zu dem Zeitpunkt. Ne?
Logisch.
Ja, und da wundert es dich dann gar nicht so, dass sie Double Oak verwendet haben, damit du halt das nicht mehr so schmeckst.
Naja, irgendwas muss da drüber.
Genau. War übrigens sehr erfolgreich. Ja, Double Oak Chardonnays haben richtig gut funktioniert damals. Das ist total super. Der Winzer, der John Hancock, war damals anscheinend schon ein bisschen eine Legende und hat einfach extrem viel Zeit gekriegt und hat deswegen gesagt, na gut, dann arbeite ich halt dabei. Machen wir das halt. Und hat aber gleichzeitig gesagt, na, das schmeckt mir nicht, was ich da mache.
Ah ja, okay, gut.
Also
der hat das wirklich einfach nur als Kohleabschöpfen gemacht.
Ganz genau.
Ah, passt da.
Hat privat nur alte Welt getrunken und hat das mit den Praktikanten geteilt.
Ah,
also
immerhin.
Hat gesagt, Ausbildung, auch hier bei mir, trinkt was Gescheites.
Ja, genau. Das, was wir da machen, nicht noch.
Vielleicht
machen.
Nicht.
Ja. Und schon gar nicht trinken.
Ja, also der Rhein hat auch in dieser Hinsicht dann einiges gelernt. Dort
ja,
natürlich
klar.
Nur mal komplett was anderes als das, was in Südtirol war, auch von der Größe her und so weiter. Und er hat gesagt, das war halt, also komplette Aufbruchsstimmung, sehr, sehr wütend und deswegen hat es ihm sehr taugt.
Ja, also halt ich glaube schon, dass das grundsätzlich lustig ist, aber es ist auch völlig absurd.
Absolut. So begreift er das. Dann war es Zeit, heimzukommen. Und in seinem großen Pioniergeist hat der Rainer dann gleich losgelegt am Weingut zu Hause und hat unter anderem auch gleich mal Sauvignon Blanc Reben ausgepflanzt. Sauvignon Blanc hat er nämlich lieb gewonnen dort tatsächlich. Oder mögen. Nicht die vom Weingut, wo er war. Er hat gesagt, das war scheiße. Aber so generell dieses, weißt du, was ganz anderes war, als das, was daheim gemacht worden ist.
Klar.
Dieses Sauvignon Blanc-Thema, das hat ihn fasziniert, das hat er cool gefunden, das hat er spannend gefunden. Und deswegen hat er gleich mal was ausgepflanzt. Unter anderem auch, weil er sich gedacht hat, es gibt bisher noch keinen einzigen Sauvignon Blanc-Weingarten in Deutschland. Wir sind noch immer in den 90er, gell?
Ah ja, okay, ja, stimmt. Sauvignon Blanc braucht ein bisschen, bis sie das durchsetzt. Mhm. Ne?
Es war tatsächlich nicht der allererste, aber es war der vierte oder fünfte.
Ah ja, okay.
Sauvignon Blanc-Weingarten. Er war ein bisschen grantig, als er gemerkt hat, irgendwie hat er schon gemacht vor ihm. Aber so war es halt. Und damals ist er natürlich dann voll auf diesen Neuseeländer-Stil gegangen. Es hat ihm dann natürlich viel getaugt, dass er was ganz anderes gemacht hat als alle anderen rundherum. Aber das hat ihm nach ein paar Jahren dann halt auch nicht mehr gefallen, weil er dann halt gemerkt hat,
es halt
gibt andere Stile, die vielleicht ein bisschen eleganter sein könnten.
Ja, ja, und es nutzt sich halt irgendwie ab. Ne?
Ja, genau.
Weil es halt dann trotzdem, wenn ich sage, ja passt, ich kann jetzt diesen Stil aus Neuseeland auch einfach bei mir machen, dann ist er ja schon grundsätzlich ein bisschen zu hinterfragen.
Yes.
Aber
auch
es dauert halt ein bisschen.
Ja, ganz
ist
ja genau. Auch das hat er natürlich einmal hinterfragen müssen und hat er dann gemacht. So generell hat er mal alles umkrempelt. Ne? Also
ja.
Der Rainer hat gleich mal die Genossenschaft verlassen. Das war also zumindest mit den 3 Hektar Rebfläche, mit denen er angefangen hat.
Mhm.
Der Papa hat sich dann ein paar Hektar noch behalten, einmal für die ersten paar Jahre. Auch damit sich das mit der Rente gut ausgeht und so
ja,
weiter und
sicher.
So fort. Also mehrere Faktoren. Plus, damit das auch mit der Genossenschaft sauber geregelt ist.
Ja,
weil wenn
ja.
du mit allem rauskommst und du bist einer der größten Winzer in der Genossenschaft.
Nicht so
hart.
Geil, ja.
Genau. Insgesamt hat der Papa so um die 7 Hektar gehabt zu dem Zeitpunkt. Es ist für einen Genossenschaftswinzer wirklich viel,
ja,
muss man nur mal dazu sagen. Und mit der Kündigung bei der Genossenschaft war der Rainer dann natürlich ein UFO für alle Leute im Dorf.
Na klar.
Hat er gesagt, das war schwierig. Auch wenn man da sehr neu an Stuttgart.
Ja.
Ja, ja, genau. Auch wenn man da sehr neu an Stuttgart dran ist, es ist halt noch immer ein Dorf.
Hm.
Und wenn du da rausgehst aus der Genossenschaft und beginnst alles umzureißen, dann hast du einfach sofort keine Freunde mehr. Ich meine, er war sowieso, also er war in Geisenheim, der war ein Wecker, der war in Neuseeland, sowieso ein verrückter Hund.
Ja.
Und dann reißt er alles daheim um. Alles, was der Papa gemacht hat vorher.
Ja, glaubt,
nimmer.
Der weiß besser.
Ja, genau.
Okay.
Aber er hat auch kommuniziert, er weiß besser. Muss man dazu sagen.
Okay.
Der Rainer hat schon gesagt, ich würde es jetzt alles anders machen als ihr Trotteln.
Ja, gut. Zumindest
vielleicht nicht ganz so brutal, aber.
Aber es dringend, sehr gut.
Das war der Mut. Das war der Mut ungefähr.
Finde ich schon gut.
Dem Papa hat es dann doch ein bisschen weh dann, weil ein guter Freund oder vielleicht der beste Freund von ihm war halt der Genossenschaftsvorstand. Mhm. Großer Schmerz, aber Ouch. Spoiler Alert, der Kreis hat sich mittlerweile wieder geschlossen, weil vor nicht allzu langer Zeit ist dann eine Anfrage bei ihm reinkommen, ob nicht das Enkel vom damaligen Genossenschaftsvorstand zum Praktikum zu ihm kommen kann. Okay. Happy End, also jetzt verstehen wir sie wieder mittlerweile, weil man halt auch sieht, was der Rainer gemacht hat für Württemberg. Grundsätzlich, das hilft natürlich die Genossenschaften genauso.
Ja, na sicher, aber das siehst du natürlich zu dem Zeitpunkt nicht, weil du denkst, die sind gegen mich. Und
exakt, und es geht uns sowieso gar nicht mehr so gut.
Ja, ja, genau, du bist eh schon in einer schwierigen Situation und jetzt haut man dir auch noch das Hackl ins Kreuz quasi.
Yes. Ja. Mit seinem ersten Jahrgang hat der Herr Schneidmann dann jedenfalls gleich einmal sehr erfolgreich abgeräumt. Hat die eine oder andere Prämie bekommen, eine oder andere sehr gute Bewertung, weil halt alle gesagt haben, de facto, das geht in Württemberg. Mhm. Mhm. Das war schon, also damals hat es in Württemberg quasi keine Konkurrenz gegeben und keine Kollegen, an die er sich wenden hat können, außer wirklich eine Handvoll, bei denen er halt teils eh schon war, mehr oder weniger. Und dementsprechend war das halt einfach, ja, für alle crazy zu sehen, dass da irgendwer was macht, was so ganz anders ist als alle anderen. Über die ersten Jahre hinweg hat er dann sukzessive mehr Fläche vom Papa übernommen, bis er 2001 dann alles bei sich gehabt hat und der Papa vollends in Rente gegangen ist. Leider ist im Parallel der vierte Jahrgang durch Hagel komplett ausgefallen im Fellbach. Mhm. Komplett. Also das dürfte ein Horrorjahr gewesen sein für alle in dieser Ecke. Und so hat er sich teils einerseits Trauben zukaufen müssen in dem Jahr, damit er halt irgendwas machen kann. Und andererseits hat er dann im Remstal hinten auch noch mal Flächen pachtet, die ihm bis heute geblieben sind. Also er hat gesagt, so ist es gekommen, das war gar nicht wirklich Absicht, das war eher ein bisschen notgedrungen damals. Aber heute ist er halt extrem glücklich, dass er mit verschiedenen Terroirs arbeiten kann. Boden ist gar nicht so unähnlich zueinander, aber das Mikroklima ist anderes. Fellbach trotzdem ein bisschen wärmer, Remstal trotzdem ein bisschen kühler.
Ja.
Ist einfach so. Und das findet er halt super, weil das ist schon einer, der einfach tausend Sachen ausprobieren will eigentlich. Und schauen, wie genau das jetzt geht und was ich alles ausreißen kann aus dem Ganzen. Tja, der Erfolg hat dem Rainer auf jeden Fall in den ersten paar Jahren durchaus recht gegeben und auch die Möglichkeit gegeben, dass er sich vergrößern kann. Das war im Gegensatz zu heute, wo du in Württemberg wirklich viel Flächen um fast kein Geld kaufen kannst, also weniger als damals auf jeden Fall, gar nicht so einfach. Gewachsen ist er recht kontinuierlich, aber 2010 hat er dann einen relativ großen Sprung gemacht. Da hat er 7 Hektar auf einen Schlag durch einen Bewirtschaftungsvertrag auf einem Haufen übernommen. Schon damals war er ein bisschen Hybris im Spiel, hat er gesagt. Aber er hat sich dann entschieden, gleichzeitig voll auf biologische Bewirtschaftung umzustellen. 7 Hektar zusätzlich nehmen, im gleichen Jahr auf biologische Bewirtschaftung umstellen. Viel Spaß.
Einfach einmal in die Vollen gehen. So geht's.
Ja, gesagt, das war dann damals knapp selbstmörderisch, wirtschaftlich und von der zusätzlichen Arbeit her. 2010 war dann nur dazu ein extrem kühles Jahr. So hat der Rainer ziemlich gleichen Ertrag gehabt wie im Vorjahr. 7 Hektar mehr Arbeit, zusätzliche Angestellte zu bezahlen. Es war sauhaft. Es war sehr, sehr, sehr schwierig. Also Anfang der 10er Jahre war echt zache Zeit, die ihm graue Haare beschert hat, hat er gesagt. Mit 2011 ist dann nur mehr Frost oben drauf gekommen. Auch das nicht hilfreich.
Das kann ja auch noch immer passieren. Ne?
Also zwei richtig zache Jahre hintereinander. 2012 war dann richtig gut.
Ja, Gott sei Dank.
Und 2013 war es wieder weniger gut. Also da, diese Jahre, da hat er wirklich gestruggelt. Auch finanziell, das war ein bisschen zach, hat er gesagt. Aber trotz der finanziellen Schwierigkeiten hat sich der Rainer nicht von seinem Weg abbringen lassen. Im Gegenteil. Ab 2013 hat er dann nämlich beschlossen, dass er sich jetzt auch fix biozertifizieren lässt. Das wollte der kleine Rebell natürlich am Anfang nicht.
Ja, klar. Lass mich sicher nirgends einordnen.
Ja, ja. Nein, ihm war es ganz, ganz klar, dass er so arbeiten muss, weil so funktioniert das. Nur so wird der Wein richtig, richtig gut. Er hat gesagt, davor haben wir auch schon gute Weine gemacht. Ne? Aber das war einfach der nächste Schritt. Das war ganz klar für ihn. Aber er wollte sich halt nicht so gern kontrollieren lassen. Dann hast du Bürokratie, dann hast du Aufwand, dann hast alles rundum und um natürlich auch nicht ganz lustig. Aber er hat dann, und es war nicht das große Verkaufskriterium, ne?
Ja,
in die 2000, also in die Nullerjahre, Bio-Wein kaufen. Wir haben das gemacht.
Komplett uninteressant,
Exakt, gerade bei einer sowieso nicht in der Gegend. Und auch so, ne, wenn du im Bio-Supermarkt den Bio-Wein gekauft hast, war das im Normalfall nicht so geil.
Wegen der Schmarrn, und auch international war das damals wahrscheinlich noch nicht wirklich ein Thema.
Nein. Aber in die
es war halt immer noch Ultranische. Gell?
Genau, aber in die 2010er ist dieses Thema dann eben auch international aufgekommen. Und ja, er hat gesagt, nach ein paar Jahren hat er eben verstanden, dass es trotzdem wichtig ist, den Kunden auch im Export einfach so einen klaren Anhalt zu geben. Hm. Wie sind die Weine gemacht? Da kannst du drauf verlassen. Und er sagt, heute, obwohl er das selber mal gedacht hat, sieht das eben nicht mehr so, dass man das, also er sagt, man sollte sich schon auf jeden Fall zertifizieren lassen, weil du kannst immer sagen, ich arbeite eh so.
Ja.
aber es muss nachvollziehbar sein.
Ja.
Es
ja.
muss einfach für den Kunden eine Sicherheit geben.
Ja.
Und wenn du das eh machst, dann lass dich zertifizieren, sagt
er. Richtig. Und dieses Jahr, komm her und schau dir halt an, wie ich arbeite, diese sowieso eine komplett schwachsinnige Ausrede. Yes. Und gleichzeitig ist ja trotzdem so, dass der Bio-Standard, das ist ja gut und super und du kannst ja dann immer noch Sachen noch mehr im Detail machen und dann kannst immer noch darüber auch noch mehr reden und genau. sagen, was du noch weitermachst. Das ist ja kein abgeschlossenes System, wo du nicht darüber hinaus noch besser arbeiten kannst oder sonst was.
Ja.
Aber ja, schwierig.
Hm? Yes. Ich habe noch gefragt, wie er zu Bio überhaupt gekommen ist.
Voll.
Und
weil es wird wahrscheinlich nicht der neuseeländische Sauvignon-Blau gewesen sein.
Nein, Fun Fact, nein. Er ist ja in die Nullerjahre großartig gegangen. Ne? Also der hat viel verkauft, die Weine haben super funktioniert. Auch dieses das Branding, das er sich selber gesetzt hat, dieses wir machen jetzt alles anders in Württemberg und ja. schaut, was Württemberg alles kann. Das hat alles wunderbar funktioniert. Wir haben natürlich, musst da ordentlich anschieben. Also ja. du musst da sehr viel Energie reinstecken, damit das funktioniert. Aber wenn es geht, dann geht's. Ne? Wenn du ein Alleinstellungsmerkmal hast, das du ordentlich anschiebst, dann passt das auch. Mhm. Und das war für ihn damals super. Also er ist nach 8 Jahrgängen in den VDP Württemberg aufgenommen worden.
Oh,
und das okay. nach 8 Jahrgängen, ich meine, Württemberg ist nicht mehr ein bisschen anderes Kaliber als andere VDPs, muss man dazu sagen, aber ja. trotzdem nach 8 Jahrgängen in einem VDP aufgenommen werden, selten.
Ja, ja, ja? Voll. Normalerweise ist das halt so ein Generationending, ne? wie man es ja. bei Jülg oder so gehört ja, genau. hat, wo das dann halt irgendwann nach 3 Generationen kommt das und dann
ja.
sitzt halb weinend um Sessel und packst das gar nicht und da passiert das halt nach 8 Jahren.
Rainer so. Der Rainer hat auch gemeint, es ist ganz lustig natürlich, weil sie sind einfach nimmer um ihn umgekommen. Also haben sie noch aufgenommen.
Ja, ich weiß, es schaut auch voll deppert aus, wenn du irgendwelche Verkostungen hast und dann ist da Württemberg und dann hast du die ersten 10 Weine und da sind 9 davon VDP und der erste bei jeder Kategorie halt nicht. Ne?
Tja. Genau, also einerseits ist das VDP-Thema, das da natürlich super gelaufen ist für ihn, andererseits die Verkaufszahlen. Wieso was ändern? Wieso dann den Schritt weitergehen? Und für ihn war es eigentlich relativ klar. Ne? Also Lieblingskolleginnen und Kollegen, die spannendsten Leute generell, die interessantesten Weine, das war damals auch schon alles ökologisch dann. Und er hat gesagt, das war, ja, da ist ihm relativ schnell klar geworden, um das wird er nicht herumkommen. Also haut er sich da jetzt einmal rein.
Okay, das heißt, das war eher das Verkosten von den anderen Sachen rundherum und das, was ihm wirklich geschmeckt hat oder was ihm wirklich taugt ja. hat. War halt alles schon so.
Mehrere Sachen tatsächlich. Ja. Also er hat gesagt, außerdem, wenn es einfach geht, hat er immer so ein bisschen ein Misstrauen. Und er hat gesagt, das ist ihm zu einfach gegangen.
Ja, okay.
Die Weine waren damals war schon gesund, gut, ja. aber er wollte besser arbeiten noch. Und damals war halt so der Klassiker, Mulchrasen, Herbizide drauf, geht schon. Und er hat damals halt auch nicht mit gutem Gewissen rückstandsfreie Weine versprechen können. Bei der Arbeitsweise
ja,
kannst du es eigentlich nicht machen. Und außerdem hat er damals dann auch schon relativ viele Praktikantinnen und Lehrlinge gehabt und er hätte die nicht guten Gewissens ohne Vollschutzanzug in die Weingärten schicken können, eigentlich. Aber natürlich macht es jeder.
Mhm.
Und er hat gesagt, das hat er eigentlich auch ein bisschen irre gefunden. Und insgesamt, ja, das hat halt alles einfach nicht mehr zusammenpasst am Firmen.
Ja, ja.
Auch mit seiner Vision, als Aussteiger da jetzt endlich einmal richtig guten Wein in Württemberg zu machen. Das hat nicht mehr zusammenpasst mit diesem konventionellen Arbeiten.
Mhm.
Also viele verschiedene Faktoren von, das sind die besten Leute, das sind die spannendsten Weine, über ganz ehrlich Verantwortung für andere Leute.
Ja.
Passt nicht. Gut, wie müssen wir arbeiten? Und dann hat er eben 2008 angefangen zu experimentieren, hat relativ schnell gesehen, ja, das ist es, let's go. 2010 alles umgehauen,
ja.
nochmal ganz genau. Und ab 2013 dann eben zertifiziert.
Mhm.
Im Keller, sagt er, arbeitet man am besten mit ganz, ganz, ganz einfachen Mitteln und das wollte er damals auch eigentlich auf dem Weingarten übersetzen können. Und einfache Mittel sind die Pflanzenschutzmittel und die Herbizide halt einfach nicht. Ne? Also, so hat er zuerst umgestellt auf den Bioweinbau und dann hat er irgendwann langsam aber sicher den Weg zur Biodynamie gefunden. Und das, da muss ich wieder direkt den Quote von einem einbauen, weil das ist auch ganz witzig. Er hat gesagt, ich bin sehr protestantisch aufgewachsen und das ist bei mir schon ordentlich hängen geblieben, wenn es so aufwächst. Klar, bei einer in Württemberg ist es ohnehin sehr, sehr tief drinnen. Für ihn gilt deswegen auch heute noch, prüfet alles und behaltet das Gute. Und diesen Ansatz wendet er halt bei der Biodynamie
ja.
an.
Ja, okay.
Sehr sinnvoll. Und auch auf das ist er gekommen, also auf dieses Thema Biodynamie, weil sich halt sehr viele spannende Leute damit beschäftigt haben. Unter anderem war er zum Beispiel mal bei einer Reise im Elsass unterwegs mit Kolleginnen und Kollegen.
Mhm.
Und dort waren halt ganz klar die Betriebe am beeindruckendsten, die biodynamisch gearbeitet haben. Teilweise halt schon seit Jahrzehnten. Und das ist dann halt in anderen Regionen genauso passiert für ihn und dementsprechend hat er sich dann gedacht, das muss ich mir jetzt einmal anschauen. Mhm. Grundsätzlich war er interessiert an der ganzen Sache. Er hat aus Interesse dann einfach einmal den biodynamischen Kurs von Demeter gemacht, hat dann ein bisschen Präparate angefangen einzukaufen. Mit den Demeter-Leuten ist er gar nicht so gut zusammengekommen, das waren nicht 100% seine Leute, aber dann ist er über Respekt Biodyn gestolpert. Das hat ihm taugt. Da hat er gesagt, das war mehr seine Wellenlänge, das war mehr die Arbeitsdynamik, die ihm gefallen hat, auch die Diskussionsdynamik, die ihm gefallen hat. Hat er sich sehr wohl gefühlt da drin. Da ist er 2022 dann fix eingestiegen. Und weil es der Rainer ist, der hat gleich mal mit anpackt, ist jetzt seit 2 Jahren auch Vizeobmann und Deutschlandsprecher bei Respekt Biodyn.
Sehr gut.
As he should. Heute hat der Rainer 26 Hektar Rebfläche, also ordentlich vergrößert von den 7, die haben, beziehungsweise von den 3, die er am Anfang gehabt hat. Ja. Die Rebfläche hat sich nicht nur vergrößert, er hat auch seinen Fokus bewegt. Er nennt sich selber ein bisschen an Rebsorten-Messi, versucht das aber seit ein paar Jahren ein bisschen auszugleichen. Okay, aber es ist halt typisch Württemberg.
Aus dem hat er mit so wenig Blauer angefangen, dass er hat das schon ein bisschen auch befeuert, dieses Rebsorten-Messi-Tum.
Er hat auspflanzt, so ist es. Also von seiner Liebe zu Sauvignon Blanc hin, habe ich da eh schon erzählt, aber ganz am Anfang ist einfach sehr, sehr klar Spätburgunder im Fokus gestanden. Sauvignon Blanc war eher so dieses Schatz, was nur alles gegangen hat in der Theorie. Klar. Aber Spätburgunder war das Liebkind von Anfang an bis heute, ganz ehrlich. Das ist einfach sein Ding gewesen. Und das hat er zu Beginn, wie ich kurz erzählt habe, schon ganz viel Anklang gefunden. Also er hat in die Anfang der 2000er, was weiß ich, den Pinot Cup viermal hintereinander gewonnen vom Feinschmecker. Er hat gesagt, er hat so ganz absurde Awards gekriegt, wie von der Bunte. Und dann war er bei so einer Verleihung und dann waren halt da alle deutschen Stars und Sternchen und er halt mittendrin. Und er hat sich gedacht, was ist das für eine Parallelwelt? Auf jeden Fall, es hat sich damals halt einfach super verkauft, dadurch, dass er halt viel Awards gewonnen hat und so weiter und so fort. Das war halt damals einfach die Zeit, wo das nur mehr viel wichtiger war, bis zum gewissen Grad.
Ja, klar.
Heute haben wir es halt anders verteilt, die Aufmerksamkeit, die du kriegen kannst, auch durch andere Wege natürlich ein bisschen offener, auch durch das Thema Social Media offener. Damals, wenn du in einer Zeitschrift warst, das war super.
Ja,
du hast gleich mal eine viel größere Verteilung gehabt.
Ja. Skandal um Star-Winzer Rainer Schneidmann.
Ja, exakt.
So stößt man vor.
Genau das. Ich habe ihn gefragt, ob er eigentlich zu Beginn nicht nur Lieblingsrebsorten unter Anführungszeichen gehabt hat, sondern schon eine klare Vorstellung davon gehabt hat, was er jetzt für Wein eigentlich machen wollte. Und er hat gesagt, jein. Ich habe mir gedacht, er sagt jetzt ganz fix das und das und das. Er hat gesagt, er war sich damals gar nicht so sicher. Er hat noch gewusst, wie viele Blödsinn es da draußen gibt und dass er das nicht machen will. Also das Ziel war es für ihn. Das hat er ein bisschen versucht einzuordnen, während wir telefoniert haben. Das Ziel war es für ihn, ordentlich zu arbeiten. Und das dann auch, wie schon gesagt, relativ sinnvoll fortgesetzt, immer Richtung Bio und dann Biodyn. Nicht so wie die anderen, die halt einfach möglichst schnell, möglichst viel verarbeiten wollen und das dann ausdrucken wollen und sich eigentlich gar nicht beschäftigen wollen mit dem Wein, sondern das muss durch und dann nächster Jahrgang quasi.
Produkt muss verkauft werden und alles andere ist
genau. Das hat er für sich gar nicht gesehen. Er hat gemeint, die jungen Leute, die heute starten, auch so Leute, die bei einem Praktik oder Lehre gemacht haben, wie eben Steffi Lassack zum Beispiel, die haben zum Start gleich mal viel mehr Vorstellung in der Präzision quasi, im Detail, was die jetzt für einen Wein da draus machen wollen, was wir natürlich bei den Lassacks eh wissen. Ne? Das war von Anfang an sehr, sehr precise. Aber er hat gesagt, das ist halt für ihn total spannend und total cool, aber die setzen halt aber an einem anderen Punkt an.
Ja, sicher.
Ist natürlich was anderes.
Die haben ein anderes Feld vor sich, weil du natürlich da jetzt in die 90ern nicht die Möglichkeit auch hast, dass du sagst, ja passt, ich verschaffe mir jetzt einmal einen gewissen Überblick über eine Weinwelt mit relativ wenig Geld. Ne?
Ja.
Weil ich kann jetzt, heute kann ich mir einen Überblick über die Weinwelt verschaffen, indem ich mich da einfach einmal extrem einlese.
Ja.
Ich habe urviel Information verfügbar und dann kann ich mir im Endeffekt 3, 4 ganz gute Händler rauspicken, wo ich schon weiß vorher, dass das eine Stilistik ist, die vielleicht für mich interessant ist.
Genau.
Und dann kann ich sagen, ja passt, jetzt bestellen wir dort einmal die ganze Welt und habe dann am Schluss ein paar hundert Euro investiert und habe da, weiß nicht, 15, 20 Flaschen stehen, die relativ gut ein gewisses Spektrum abbilden. Ne? Wie sollst du das in den 90er machen?
War halt einfach nicht in dieser Form möglich.
Ja.
Ich meine, du hättest ja viel Geld dafür braucht, dann hättest du vielleicht ein bisschen mehr machen können, aber ganz ehrlich, nicht in dieser Form.
Ja, oder halt irgendeine Connection zu irgendwem, der schon so weit drinnen ist, der das alles sagen kann, aber den musst du auch finden. Und das
so
war wahrscheinlich in Württemberg, in dem Ultragenossenschaftsgeprägten, halt auch schwierig.
Er hat auch gesagt, in Württemberg hat es damals einfach nicht wirklich Vorbilder für ihn gegeben. Nicht für das, was er genau machen wollte. Und wenn es dann in Geisenheim halt auch blind verkostet haben immer, dann war Württemberg mitunter immer am allerschlechtesten. Also wirklich auf dem letzten Platz. ein Fakt und ein Faktor, der dem Ruf wahrscheinlich heute auch noch schadet, sagt
ja,
er.
Ja, sicher.
Sein Grundtenor war damals eigentlich, es kann doch nicht sein, dass man in der ganzen Region kaum was Gescheites hinbekommt und dass man in der Theorie aber eigentlich super Weinberge haben. Weil ich meine, wie schon gesagt, der hat in Geisenheim studiert, der weiß auch, was Terroir heißt, der weiß auch, was Topologie heißt und so weiter und so fort. Und der hat sich einfach nicht vorstellen können, dass da jetzt in Fellbach zum Beispiel nichts so funktioniert, für wie sich er das vorstellt. Oder halt kaum, ne? Bis auf ganz wenige Ausnahmen.
Mhm.
Also hat er gesagt, ich muss jetzt einfach einmal sauber arbeiten, mit geringem Ertrag und dann schauen, was da eigentlich alles geht. Das waren so die ersten Jahre. Mhm. So dieses sehr ambitionierte, schauen wir mal, was geht. Und auch richtig anschirmen gleich.
Aber ohne also diese totale Grundstilistik schon im Kopf zu haben quasi.
Er hat schon Vorbilder gehabt, aber die Vorbilder für Spätburgunder war eben einerseits so ein bisschen Burgund, andererseits auch sowas wie Fürst damals,
ja.
Sowas wie Knipser damals. Das waren halt die Großen in Deutschland, die paar wenigen. Und da hat er da hinaufgeschaut quasi, ohne jetzt das eins zu eins nachmachen zu wollen. Aber das war halt, eben war halt bewusst, es gibt ein paar Sachen in Deutschland und einen Haufen in
die
Burgund, das
ihm
gefällt.
Ja.
Genau. Aber eins zu eins nachbauen war halt sowieso nie so 100% das, was er machen wollte, weil er nicht gewusst hat, ob es geht.
Ja.
Er hat einfach nicht gewusst, ob das jetzt da wirklich funktioniert. Aber er hat gewusst, er hat einen der ältesten Weinberger in der Gegend. Das heißt, er hat Potenzial. Die Böden sind auch keine schlechten. Mhm. Macht schon Sinn, dass da über ein Wein steht. Also mal schauen, was wir machen können damit.
Naja, und das heißt, im Endeffekt hat er gewusst, wenn es da nicht geht quasi, dann liegt es vielleicht wirklich daran, dass die ganze Region nicht funktioniert oder was auch immer.
Ja.
Wenn du schon guten Platz hast, gute Lage hast quasi, alte Reben hast, dann hast du schon Voraussetzungen zumindest, dass irgendwas gehen müsste. Genau.
So ist es. Und damit kommen wir jetzt einmal zu unserem Wein, zum Spätburgunder Simon Roth. 2021 ist das, deswegen das Kühle. Und unter anderem ist es 2021, weil das einfach der älteste Jahrgang ist, den ich irgendwo verfügbar hatte. 23 ist nämlich einfach nur zu jung, finde ich. Das geht hier noch nicht aus. Und 22 ist natürlich wärmer, ist ein bisschen dichter und so weiter und so fort.
Aber ja.
Ich finde 21 tatsächlich sehr, sehr cool. Das mag ich sehr, sehr gerne. Und wir haben Simon Roth, das heißt, wir haben keinen GG hier im Glas. Zwei Gründe, wieso wir den im Glas haben. Einerseits, weil sie immer wieder Leute bei uns aufregen, dass wir nur die GGs saffen. Hier kein GG, sondern ein wunderbarer Mittelbauwein, der preislich sehr in Ordnung ist und nicht GG-Preise abruft. Und zum anderen eine sehr, sehr spannende Geschichte dahinter, alleine schon deswegen. Macht das sehr viel Sinn, dass wir den da jetzt im Glas haben. Der hat nämlich eine sehr, sehr lange Geschichte, der Simon Roth beim Rainer. In den ersten Jahren haben alle seine Top-Weine nämlich so geheißen. Simon Roth ist keine Lage, sondern eine Markenbezeichnung.
Oh.
Er hat sich damals aushelfen müssen. Der Ruf von Württemberg ist ja in den 90er und die 2000er wirklich schlecht gewesen. Mhm. Haben wir ja schon diskutiert. Dementsprechend sind Top-Lagen wie der Lemmler auch nicht gut gegangen.
Ja, klar.
Und wenn du dann halt einen Lemmler Spätburgunder aussehen hast, dann sagen alle einmal, nein, wieso? Und wenn du dafür dann nur dazu die hohen Preise abrufen willst, schwierig. Dementsprechend hat er sich überlegt, was kann ich da jetzt machen? Württemberg anschieben, ja. Lemmler anschieben vielleicht noch nicht im Spezifischen.
Ja, klar.
Geben einer halt einen Namen, den sie vielleicht so noch nicht kennen. Und um aus dieser ganzen Assoziation rauszukommen, hat er sich eben überlegt, wie man das Ganze benennen kann. Und ist dann doch wieder bei einer Lagen- bzw. Parzellenbezeichnung hängen geblieben. Aber halt bei einer, die die Leute nicht kennen. In einem Teil von seiner Lage war im Kataster nämlich der alte Name Imosroth eingetragen, den halt niemand mehr gebraucht. Und dann sind dem Rainer noch zwei alte Bücher mit Bestandsaufnahme der Weinberger in Württemberg vor 100, 200 Jahren, das war so in Richtung, in die Hände gefallen und in denen ist gestanden, Imosroth ist die beste Mark des Landes, wenn man durstig ist. Und er hat sich gedacht, das ist ein guter Name. Simon Roth ist eben das, wie es heute genannt wird. Imosroth war das, wie es damals genannt wurde.
Und ist auch schwieriger auszusprechen. Also.
Ja, ja, ich finde, Simon Roth funktioniert schon. Also das merkst du auch so ein bisschen. Das ist eigentlich ganz eingängig, das funktioniert. Und trotzdem eine Verbindung eben zu dem, wo seine Weine her sind, wo seine Weinberge stehen. Und das hat natürlich als Marke gut funktioniert. Also das hat ihm dann genau diesen kleinen Boost gebracht, dass es zwar jetzt Württemberg ist, klar, aber dass nicht so diese direkte…
Keine dieser bekannten Lagen, genau. wo ich schon eine schlechte Assoziation habe, quasi draufstehen.
Ja, wenn du Assoziation hast, überhaupt hast du keine gute.
Ja,
dann hast du
ja.
Trollinger halbtrocken im Kopf und das bringt dir halt gar nichts, wenn du Spätburgunder machen willst, der funktionieren soll für die Leute.
Ja.
Tja… Das mit dem Simon Roth für die Topweine hat nur so lange gehalten, bis der Rainer in den VDP eingestiegen ist.
Ah ja, na klar.
Plötzlich ist das ganze GG-Thema dann natürlich wieder aufgekommen, weil davor war es halt kein GG gewesen. Egal, kein großes Gewächs. mit VDP hast du dann halt schon immer so ein bisschen diesen Druck, wenn du im VDP bist und du machst kein einziges großes Gewächs. Das ist schwierig.
Ja, ja. Auch nicht so, finden sie auch, glaube ich, nicht so witzig. Ja.
Dem hat er sich dann nicht wirklich entziehen können. Er hat sich ganz kurz geziert, weil sie ist halt der Rainer Schneidmann.
Ja, sicher.
Und dann hat er beschlossen, okay, dann müssen wir in Lämmler GG halt jetzt einfach groß machen. Mhm. Passt schon. Ist halt jetzt einfach der nächste Job. Und die Assoziation verändert von den Leuten. Und ein paar wenige von den ältesten Parzellen innerhalb von Lämmler, die er halt gehabt hat, hat er dann wirklich für den Lämmler, also für das Lämmler große Gewächs verwendet. Mhm. Und die anderen im Mittelbau sind im Simon Roth geblieben. Mhm. Das heißt, er hat Simon Roth quasi weiterhin verwendet, aber halt nicht mehr für die Top-Top-Weine, sondern für seinen Mittelbau, unter Anführungszeichen.
Ja, du willst diese Marke, die du aufgebaut hast, auch nicht sterben lassen, ja, weil das war auch deppert.
Voll.
Aber du musst halt trotzdem GG machen. Ja.
Yes, so ist es.
Hilft dir nichts. Es hat ja, also, hat ja auch viele Vorteile, so ist es nicht. Ne? Ja. Also, und trotzdem in der Vermarktung nochmal was anderes.
Es ist ja so, dass die Trauben grundsätzlich, wenn sie reinkommen, sehr, sehr ähnliche Verarbeitung erfahren. Da wird sowieso alles einzeln ausgebaut und damit hat am Schluss geschaut, okay, passt. Dieses Jahr, was kommt in den Lämmler rein, ja, was kommt in den Simon Roth rein, was kommt in die Basis rein und
also
so weiter und so fort.
Also im Endeffekt ein abgestuftes GG.
So ist es. Ja. Also quasi seine erste Lage statt ein GG. Ja. Ja, genau. Und das gibt einem natürlich auch mehr Spielraum, das hilft schon. Also Simon Roth ist auch für die Top-Weine, die nicht ein GG sein dürfen. Also er hat zum Beispiel sowas wie rebsortenmäßig, ich glaube Cabernet Franc oder Cabernet Sauvignon ist es, das ist halt dann auch Simon Roth und es darf nichts anderes sein quasi. Ausbautechnisch haben wir 20, 21, 100% Ganztraube. Das hat er zwischen 17 und 21, 22 sehr viel gemacht. Mittlerweile ist er wieder ein bisschen runtergegangen vom Ganztraube. Aber eine Zeit lang hat er gesagt, das war Setting.
Yeah.
Nur Ganztraube, wenn möglich, beim Spätburgunder. Ausgebaut wird ungefähr zur Hälfte im Neichenholz. Ich finde, also ich hätte niemals gedacht, dass es so viel Neichenholz ist.
Nein, weil es wirklich, du hast diese Würze, die spürbar ist, die sagt, okay, da ist wahrscheinlich ein bisschen ein Anteil an Neich oder Neujahr, sagen wir mal so. Weil sonst ist die Würze wahrscheinlich noch weniger da.
Ja.
Aber 50% ist schon eigentlich verdammt viel.
Voll.
Und wahrscheinlich hätte ich gesagt, ja, sind halt 20% Neich oder so oder 10.
Ja, ja. Fertig. Also ich war nicht auf die Hälfte gekommen, auf keinen Fall. Und da so ungefähr für 10 bis 12 Monate kommt ein bisschen auf den Jahrgang drauf an. Ja. Also 21 ein bisschen weniger, manche anderen Jahrgänge ein bisschen mehr, je nachdem, wie viel es brauchen. Kostenpunkt für den Spätburgunder 21 ist um die 30 Euro. Ihr kriegt es natürlich bei Thiesdorf und bei Pinard de Picard. Wer es ein bisschen voller und wärmer mag, dem sei natürlich der 22er ans Herz gelegt. Mhm. Auch der ist ja schön. Deine Bewertung bitte, erzähl mir mal was drüber.
Ja, ist schon sehr, sehr schöner Wein. Also es macht richtig Spaß, vor allem so wie sie das dann am Gaumen gibt, mit dieser Kühle, mit dieser fast eisenhaltigen, ja, Strenge auch dahinter. Also finde ich das schon richtig leibend. Also es ist schon ein Wein, der mir sehr entgegenkommt.
Ja.
Und trotzdem ist es halt saftig, das ist richtig schön tänzelnd. Ja, ich bin irgendwo bei einer 9,3, 9,4 so in die Richtung. Also finde ich
genau
schon sehr,
der Land, ja. Und ich finde es auch schön, eben so ein bisschen diesen Mittelbau immer mal wieder drin zu haben. Also ihr habt schon recht, weil meine erste Intuition wäre wahrscheinlich gewesen, Richtung Gegest zu laufen. Die sind mit Sicherheit auch sehr, sehr schön. Aber ich finde dafür 30 Euro Simon Roth Mittelbau.
Voll.
Feine Sache hier, absolut.
Ja, ja, das ist absolut großartiger Wein. Also
yes.
Und für 30 Euro finde ich, das passt auch schön zusammen.
Ja, ich finde auch.
Also das ist es locker wert, das zahle ich gern dafür und das macht Spaß. Und das kann auf jeden Fall noch ein bisschen länger. Ne? Also
deswegen ist es 21 und nicht 22 oder 23. Ja. Je mehr Zeit, desto besser. Ich hätte sehr gerne irgendwann 19 hergekriegt, aber habe ich nicht geschafft, leider.
Das 19 stelle ich mir da sehr, sehr schön vor.
Ja, ist nicht
Stilistik
ausgegangen.
Quasi, ja.
Yes, sir. So, über den Rainer. Gab es in der Theorie nur circa 10.000 kleine Geschichten zum Erzählen, die man teilweise erzählt hat. Also unsere Gespräche waren zwei, weil wir es in Arm nicht geschafft haben. Er hat dann weiter müssen, er hat dann leider zu einem Dinner müssen, also zu einem Abendessen mit einer Sommelier, die halt eine Bekannte von ihm ist, mit der er viel zusammengearbeitet hat, auch im Beratungskontext und so weiter. Und wir haben dann beschlossen, ja, am nächsten Tag müssen wir halt weiter telefonieren. Dann hat er am zweiten Tag Stapler fahren und mit mir telefonieren müssen, war halt so. Aber die Folgen so jetzt nicht nur mehr überlang werden, als sie ohnehin schon ist. Also würde ich sagen, wir holen uns die ganzen kleinen Geschichten von ihm direkt im Podcast, persönlich. Ich hoffe, nach dieser ganzen Podcast-Folge da über ihn, macht er das noch, ich glaube schon.
Ja, ich glaube auch.
Ich teasert einfach nur drei, vier Sachen an, wo er dann was dazu erzählen muss. Wir brauchen seine Gleitschirmflieger-Karriere drinnen. Wir brauchen seinen verhängnisvollen Schlepperunfall drinnen.
Ui.
Ja, ja, war nicht so lustig und auch alles, was danach passiert ist. Wir brauchen seine jährlichen Skifahrten mit seiner Abi-Runde, wo er die Mercedes-Vorständin drin ist. Wir haben da diverse Sachen, die wir mit ihm genauer diskutieren müssen.
Mit Württemberg.
Wir sind halt in Stuttgart.
Was bist du? Wirklich.
So ist es. Also wir haben sehr, sehr viel zu diskutieren mit ihm, nur meiner Meinung nach.
Ja, das klingt richtig leibend.
Yes. Was ich dir auf jeden Fall nicht vorenthalten kann, ist nur ein kurzer Blick in die Zukunft quasi. Und was ich mir beim Rainer nicht vorstellen kann, ist, dass der jemals still sitzt.
Klingt
unvorstellbar. Seine Kinder sind jetzt 15 und 16, weil er, wie er selber sagt, ein bisschen spät angefangen hat mit den Kindern.
Er hat ja was anderes zu tun gehabt vorher.
Yes. Er hat Gleitschirmflieger fliegen müssen.
Unter anderem.
Gleitschirm fliegen müssen. Das heißt, die haben noch ein bisschen länger Zeit, die Kids, um sich zu entscheiden, ob sie sich jetzt dieses Leben am Weingut länger vorstellen können oder nicht. Aber das heißt, er hat noch einige Arbeitsjahre vor sich. Da muss noch ordentlich einhackeln, der Rainer. Und er hat gesagt, er will auf jeden Fall im Bereich Biodynamie jetzt weiterkommen, weil das ist nur relativ frisch. Es sind halt 3 Jahrgänge jetzt, wo er wirklich bei Respekt drin ist.
22 ist er beitreten, oder?
Genau. Ja. Und davor hat schon Interesse gehabt, aber 22 war wirklich dieses fixe Beitreten. Das heißt, 3 Jahrgänge sind jetzt im Keller und da kann man natürlich nur sehr, sehr viel machen, auch sagt er. Es macht ihm auch sehr viel Spaß. Er merkt jetzt schon, es bringt was. Und mittlerweile stellen sie am Hof schon ein bisschen Präparate her. Kompost hat es vorher schon gegeben, also haben es vorher schon gemacht. Das war ohnehin so ein bisschen Teil von dem Ganzen. Er hätte das Thema gerne noch ein bisschen mehr in die Köpfe der Mitarbeiter verankert.
Mhm.
Er sagt, ja, das ist aktuell noch nicht ganz selbstverständlich.
Große Aufgabe, ja.
Genau, das ist auch nur so ein bisschen mit Skepsis behaftet teilweise und da musst du halt ein bisschen noch, wahrscheinlich länger einfach arbeiten. So.
Ja, ja, ich glaube, du musst halt auch sagen, was das dann wirklich auch im Endprodukt bedeutet. Ne? Ja. Das ist halt trotzdem, wenn du jetzt sagst, seit 22 macht das wirklich mit Respekt, dann hast du halt trotzdem erst die Jahrgänge dann halt 22, 23 dann wirklich heraus.
Yes.
Und wenn ich mir anschaue, wie der 21er da steht und der eigentlich noch Zeit haben will, dann kann ich ja im 22er oder im 23er noch nicht viel sehen. Ne?
So ist es. Mhm. Genau. Vergrößert wird sie nicht die nächsten Jahre. Er ist eigentlich mit seinen 26 Hektar eh schon zu groß, sagt er. Mhm. Da sind auch die einen oder anderen Kooperationsprojekte drinnen, über die er uns sicher auch noch mehr erzählen will. Aber er sagt, grundsätzlich ist er natürlich zu groß für die Struktur vom alten Hof, den er hat. Wo er natürlich gerne geblieben ist, auch als Architekturnerd. Ne? Also der hat sich oben dann auch schön was ausgebaut, wo er schön wohnen kann drin und da willst du eigentlich nicht loslassen.
Das Geile,
es ist wirklich
Struktur,
schön. Ja. Aber jetzt klar ist er halt. Sie haben umbaut, ich glaube 2010 muss es gewesen sein, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, sie haben auf jeden Fall einmal umgebaut.
Ja, auf jeden Fall, gut, das für Umbau, wenn er da gerade auf Bio umstellt. Da hat er eh schon alles angerissen. Also.
Sie haben halt damals quasi so von diesen, okay, wir können da jetzt maximal 20 Hektar machen, größer werden wir eh nie werden.
Mhm.
Naja, hoppala. Dementsprechend ist jetzt natürlich ein bisschen was ausgelagert. Also der Rotweinkeller ist die Straßen, habe ich. So ein schöner, 400 Jahre alter Gewölbekeller, muss halt ein bisschen gehen. Ist natürlich auch nicht das Optimalste, aber ist halt so. Und die Sektgitterkisten, ja, Sekt macht er natürlich auch das sehr ernsthaft, auch das sehr cool. Mm. Die stehen halt in einem Luftschutzbunker in Stuttgart.
Ja, na gut. Das wissen wir, dass das ganz gut funktioniert.
Genau. Und dann gibt es eine Arbeitsstätte am alten Hof von der Oma. Es ist ein bisschen verteilt. Also
ein bisschen aufgesplittet
quasi. 5 Locations sind es insgesamt tatsächlich. Ja. Und der Hof selber ist halt auch nicht riesig jetzt. Er hat eine Zeit lang einmal einen Schreiner im Nachbarhof gehabt, wo sie sich den Hof wirklich teilt haben quasi. Jetzt ist das leider verkauft und jetzt kommt da irgendein Bauprojekt hin und das taugt ihm gar nicht so, glaube ich. Aber ja gut, er arrangiert sich. Jetzt muss er halt gerade Tetris spielen, deswegen ist er beim zweiten Telefonat gerade Stapler gefahren. Aktuell ist natürlich auch die Aufgabe, die Lagen zu schärfen. Sie haben jetzt gerade ein größeres Projekt gehabt mit mehrere aufgelassene Weinberge und neu ausgepflanzte Reben. Sind in den letzten Jahren auch viel gewesen. Das ist jetzt aber mal abgeschlossen, umveredelt wird allerdings auch noch. Und da halt auch eher, um das ganze Rebsortenspektrum zu schärfen. Rebsortenmäßig hin oder her. Irgendwer muss noch anfangen, genau. Mittlerweile sagt der Rainer, er weiß halt schon viel genauer, was er machen kann, was er machen will, was in die Lagen auch drinnen steckt. Braucht man natürlich ein paar Jahre, bis man das verstanden hat, aber jetzt ist die Klarheit halt da und mit den Experimenten hört er aber trotzdem nicht auf. Das kann er halt nicht. Vor ein paar Jahren hat er also ein bisschen diese Naturweinschiene für sich entdeckt, als Spaßprojekt eigentlich gestartet, weil er halt auch bei einer Weinmesse mal was erwischt hat, wo er gesagt hat, nice,
geil, ja.
Ich hab da noch so Trollinger. Und das ist ihm tatsächlich recht ins Herz gewachsen. Also das findet er jetzt eigentlich sehr, sehr cool und damit erreicht er auch noch mal ein ganz anderes Publikum. Also das ist auch vom Flaschendesign her, sieht das auch schon ganz anders aus. Die Etiketten schauen ganz anders aus. Und er sagt, es gefällt ihm eigentlich so, wie es bei ihm in Berlin ist. Zum Beispiel in Berlin ist er halt bei den großen klassischen Restaurants und bei den Sternesachen mit den GGs irgendwo vertreten. Mhm. Und dann in die lustigen kleinen Bars stehen halt zwei, drei so Naturweinflaschen von ihm. Und das findet er eigentlich sau cool, dass es so breit gestreut sein kann.
Aber beschränkt sich das nur auf Trolling oder hat er da mehr Sachen?
Es sind mehrere Sachen. Hm. Also er macht zum Beispiel einen Orange, den er eigentlich auch sehr gerne hat. Das ist einfach ein gemischter Satzweingarten mit Silvaner und Riesling. Mhm. Und er hat gesagt, so, ich fange mir jetzt sicher keinen gemischten Satz an. Aber das passt halt eigentlich sehr gut für ein kleines Projektchen im Naturweinbereich, beziehungsweise in dem Fall im Orange-Bereich. Ja. Er macht ja nichts anderes Orange, nur den da. Hm. Aber das war halt wirklich so ein bisschen dieses, schauen wir mal, was da jetzt geht. Also schon ein bisschen dieses Ausprobieren und dieses Testen.
Viel Neugier da.
Ja, ganz viel. Und da ganz viel Spaß dabei. Eh klar. Er hat wirklich keinen Bock, nur ernst zu machen, sagt er. Also er will jetzt nicht da irgendwie wieder das abdrehen, weil es macht einfach ein bisschen zu viel Spaß. Und während er jetzt natürlich die ersten Jahre fast nur dem Spätburgunder die Aufmerksamkeit, die große Aufmerksamkeit geschenkt hat, widmet er sich seit ungefähr 2010 auch immer stärker eben dem Lernberger und sogar dem ursprünglichen Erzfeind Trollinger. Hm. Wissen wir jetzt eh, ne? Also was er da draus macht, ist halt auch, das ist richtig ernsthaft, trotzdem Spaß, trotzdem cool. Ganz ehrlich, wenn ihr mal Trollinger trinken wollt, holt euch den vom Rainer. Mhm. Das ist super, das kostet auch, das kostet 15, 16 Euro oder sowas in Richtung. Ja,
musst du kriegen.
Einfach einmal, ja ganz genau. Aber wenn ihr es kriegt, dann mitbestellen einfach, ja. Und natürlich funktioniert das auch im internationalen Kontext sehr, sehr gut, sagt er. Und er hat auch jetzt vor kurzem erst wieder Besprechung gehabt mit, ich glaube, dem amerikanischen Importeur und da haben sie da so ein bisschen hin und her überlegt, was jetzt geht und was halt die Leute wollen, ist das. Mhm. Ist dieses sehr freshe im roten Bereich, dieses lasst sie gut trinken, hat trotzdem diese Kühle, die du halt bei uns noch hinkriegst irgendwie und ja. Trollinger hat durchaus sein Feld und seinen Platz.
Ja, sicher. Das kommt jetzt gerade in einer gewissen Breite auch an, dass man halt dieses Rotwein leicht und kühl, das ist halt trotzdem immer noch extrem nischig, ne?
Yes.
Weil wenn du jetzt herumgehst und in Lokale schaust, wie Rotwein serviert wird und wie das hergestellt wird, in einem Lokal, das sich nicht wahnsinnig mit Wein beschäftigt,
dann ist der halt warm.
Dann ist das alles warm, ja genau. Also das ist der, da ist schon noch viel Spielraum und das wird auch in den nächsten Jahren sicher noch um einiges anziehen. Mal schauen, wo es dann wieder weitergeht und wo sich dieser Hype wieder einrenkt und wieder in eine andere Richtung geht oder sonst was. Aber da ist halt viel noch Aufbauarbeit zu leisten in Wirklichkeit. Aber wenn wir sie denken, ja, bitte, komm. Also,
kennen wir doch
gibt,
schon.
Genau, es gibt schon so viel Easy Drinking, leicht gekühlte Rotwein-Sachen, muss ich auch nicht jeden Tag haben.
Ja.
Aber das ist halt komplette Nische.
Aber die Leute fangen halt auch im internationalen Kontext immer mehr an, so Sachen wie halt Leser von Foradori, Pusta Libre und so weiter.
Ja.
In größeren Mengen zu trinken, gerne zu trinken. Auch wenn es neu anfangen, sind das die Sachen, wo sie am ehesten hingreifen. Und das ist halt jetzt einfach schon auch so ein bisschen dieses Generationenthema. Und damit bist du natürlich mit Trollinger eigentlich sehr gut dabei.
Ja, stimmt.
Ja. Gut, Michi, das war meine Geschichte über einen Winzer, der in Württemberg absolute Pionierarbeit geleistet hat, der sich stark engagiert für die Dinge, die ihm wichtig sind und deswegen auch völlig zu Recht immer wieder in unserer Podcast-Folgen vorkommt. Der Tipp von Bernd, wie du gesagt, natürlich absolut richtig. Vielen, vielen Dank, lieber Bernd.
Sehr richtig,
ja.
Vielen Dank für diese wunderschöne Folge. Also natürlich eine richtig geile Geschichte, richtig spannende Geschichte. Mir tut es ein bisschen weh, dass da so viel offen bleibt, weil ich würde jetzt gerne das Gespräch sofort weiterführen.
Länger als das machen wir dann mit dem Rainer persönlich.
Ja,
ne?
Sowieso. Müssen wir auch machen, weil ich möchte es auch von ihm persönlich hören.
Ja, wüsst.
Das klingt schon sehr danach, als waren da noch ganz viele Mini-Geschichten, die man jetzt gar nicht so nacherzählen kann, weil es einfach nicht geht. Also freue ich mich schon sehr auf diese Folge, die werden wir auf jeden Fall machen. Mhm. Und ja, danke, dass du das gemacht hast und dass das wirklich, wie du richtig auch sagst, endlich einmal gemacht worden ist, weil es war wirklich schon lange einmal so auf allen Listen von uns beiden und hat sich halt noch nicht ergeben gehabt. Schön, dass du das gemacht hast. Ja, danke euch auch fürs Zuhören. Wir freuen uns auch immer sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Die kennt ihr uns wie diesen Tipp hier. Danke an den lieben Bernd natürlich. Die kennt ihr uns immer gerne an kedi@weinfuerwein.at oder michael@weinfuerwein.at schicken. Achtung, wie immer, die Weintipps nennen uns beide gleichzeitig senden, sonst ist ja keine Überraschung mehr. Folgt uns auch gerne auf Spotify und Apple Podcasts. Wir freuen uns auch immer sehr über Bewertungen auf den Plattformen. Auf Instagram findet ihr uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit Verkostungsnotizen und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.